Liebe Geschwister, wir wollen wieder den Propheten Zacharja aufschlagen. Und wir schauen uns zunächst zwei der Nachtgesichte an. Das ist klar, dass wir nur so ganz grob mal die Linie aufzeigen können und versuchen, die Botschaft des Propheten zu erkennen und auch auf uns wirken zu lassen. Und dann im zweiten Teil schauen wir uns ein paar Texte an aus dem letzten großen Teil des Propheten Zacharja. Ich hoffe, ihr kennt noch die Einteilung ein bisschen. Am Anfang waren also die Nachtgesichte. Dann kam in der Mitte diese Frage mit dem Fasten, diese zwei Kapitel. Und dann am Schluss die großen Teile mit den Lastworten. Zunächst Kapitel 3. Wir schauen uns mal dieses eine Nachtgesicht an im Kapitel 3. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach: Man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Josua: So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter denen, die hier stehen. Höre doch, Josua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen, siehe, ich will seine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Heerscharen, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. In Kapitel 3 und 4 befinden wir uns genau in der Mitte der Nachtgesichte. Das sind die beiden, die also auch so eine etwas exponierte Stellung haben, wenn ihr euch so ganz dunkel noch an die Folie erinnern könnt, die ich gestern Abend gezeigt habe. Es sind auch die schönsten und deutlichsten Nachtgesichte, die auch in der schönsten Weise auf unseren Herrn Jesus Christus hinweisen. Das werden wir gleich noch sehen. Und dann auch die anderen Texte, die wir heute noch lesen werden. Zunächst fällt auf bei diesem Gesicht, dass der Zacharja also sich ausnahmsweise nicht so sehr dumm anstellt. Er weiß gleich alles. Also er braucht nicht zurückzufragen, was ist denn das? Und was soll denn das bedeuten, wie er vorneweg immer gefragt hat? Er weiß es gleich, denn er ist ja auch Priester. Wenn ihr euch an den ersten Abend erinnern könnt, von dem Enkel Iddos hatten wir gesprochen. Sein Großvater war Priester. Nee, war nicht Priester, aber der Nächste noch davor. Der Großvater hatte als Kind das noch miterlebt, den Tempel. Und er jetzt, der Zacharja, war auch Priester und kannte sich natürlich aus. Und wusste sofort, mit wem er es jetzt zu tun hatte. Gott ließ ihn hier den hohen Priester Joshua sehen. Also einen der Führer des Volkes in dieser Nacht der Gesichte. Er hat ihn also in dieser Hinsicht nicht direkt gesehen, sondern er sieht ein Gesicht, eine Vision von dem hohen Priester Joshua. Er steht vor dem Engel des Herrn. Ich kann mich jetzt nicht groß und breit auslassen über den Engel des Herrn. Das ist eine sehr auffällige Figur im Alten Testament, der Engel des Herrn, der davon gekennzeichnet ist, dass er einmal so reden kann, als ob er Gott selbst ist. Und im nächsten Augenblick, ein Satz davor oder ein Satz danach, redet er so, als ob er sich von Gott unterscheidet. Das ist das typische Merkmal von dem Engel des Herrn. Und es gibt viele Geschwister, die denken, dass das hier schon eine gewisse Erscheinung unseres Herrn ist, in einer verhüllten Form. Es ist vielleicht möglich, so zu sehen. Jedenfalls, er steht vor dem Engel des Herrn, Josua, und zu seiner Rechten steht Satan. Auf der rechten Seite stand immer der Ankläger. Das war damals so üblich. Und Satan hat den hohen Priester angeklagt, und zwar zu Recht. Der hohe Priester war auch sehr eigenartig bekleidet mit schmutzigen Kleidern. Das waren nicht nur gewöhnliche schmutzige Kleider, sondern die Kleider, vom hebräischen Wort her kann man das zeigen, waren also beschmiert mit Kot, mit menschlichem Kot. Also nicht nur, dass er äußerst schmutzig war, er stank auch. So stand, das kann man sich also überhaupt nicht vorstellen, so stand der hohe Priester, der so Wert legen musste auf Reinheit, auf Heiligkeit, so stand er vor Gott. Und wird natürlich zu Recht vom Teufel fertig gemacht. Der wirft ihm alles vor, was es nur geht. Es ist hier freilich nicht der hohe Priester als Person gemeint, sondern er steht hier als Repräsentant des Volkes Israel, so wie im nächsten Gesicht der Serubabel als Repräsentant des ganzen Überrestes des Volkes Israel dasteht, vor Gott. Und Satan hält Gott sozusagen die Schuld des hohen Priesters vor. Und er sagt, ja, die sind schuldig, deswegen hast du sie doch ins Exil gebracht. Und das stimmte. Das, was der Verkläger, wie er im Neuen Testament genannt wird, der Verkläger der Brüder vorbringt, das bringt er schon zu Recht vor. Da kann man nicht viel sagen. Wenn er uns anklagt, dann weiß er schon um Dinge, die wir getan haben. Und vielleicht lautet der Anklagepunkt auch, dass er sagte, guck dir das Volk an, so ein Volk, das soll noch heilig sein, dein Volk. Das kann doch nicht sein, so schmutzig, wie sie dastehen in deiner Gegenwart, Gott. Interessant, wie der Herr reagiert. Die Anklage wird nicht negiert. Die Anklage besteht zu Recht. Und hier merken wir es gleich, dass praktisch der Engel des Herrn hier redet wie der Herr selbst. Im Vers 2. Und der Herr sprach zum Satan, und jetzt wiederum, als ob er nicht der Herr ist. Jahwe schelte dich, Satan. Oder Jahwe bedrohe dich. Der Herr wird dich bedrohen. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, der wird dich bedrohen. Liebe Geschwister, das ist hier natürlich ein alttestamentliches Bild, aber das macht in wunderbarer Weise etwas von dem deutlich, was Vergebung ist. Die Anklage, die aufgrund der Schuld da ist, ist ja real. Und die Schuld ist genauso real. Die ist ja passiert. Die Menschen haben das getan. Und auch wir sind schuldig geworden. Und Gott drückt eben nicht ein Auge zu, wenn es um die Schuld geht. Aber was er macht? Er sagt, ist dieser nicht ein Brandscheit aus dem Feuer gerissen? Das heißt, er setzt der Schuld des Volkes Israel seine Gnade gegenüber. Das ist alles. Die Schuld besteht zu Recht. Und wenn es danach ginge, wäre keiner gerettet und wäre Israel verloren. Aber er setzt einfach dagegen die Gnade. Ist dieser nicht ein Holzscheit aus dem Feuer herausgerissen? Und nun sagt der Engel zu den Dabeistehenden, also anderen Engeln vermutlich, es ist so die Versammlung bei Gott, nehmt ihm die schmutzigen Kleider weg. Und nun sagt er das herrliche Wort, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Das heißt, das ist nicht nur gewöhnliche Kleidung, also, oder anders gesagt, es ist nicht nur bei Gott so, dass er uns die Schuld wegnimmt, wenn sozusagen hier die Schuld ist, so als der negative Teil, dass er die Schuld wegnimmt und dann sind wir wieder beim Punkt Null angelangt. Das macht Gott nicht so. Sondern er nimmt die Schuld weg und bringt uns über den Punkt Null hinaus und gibt uns noch sehr, sehr viel mehr dazu. Er beschenkt uns also reichlich. Das sind nicht nur einfach reine Kleider, die der hohe Priester hier bekommt, sondern das sind Festkleider, Festgewänder. um deutlich zu machen, ja, ich habe dich reich beschenkt und du darfst dich freuen. In diesem Augenblick schaltet sich Sacharja ein und meint, man möge ihm auch den Kopfbund aufsetzen. Den reinen Kopfbund auf das Haupt, also die priesterliche Kleidung, diese Art Turban oder Kopfbund oder Mütze, was das auch war, wo dann das goldene Stirnblech, von dem wir schon mal gesprochen haben, wo das da vorkam, heilig dem Herrn. Der Sacharja wollte praktisch, ja, dass Israel wieder geheiligt ist und dass es unmittelbar in die Gegenwart Gottes wiederkommen kann. Ganz ähnlich, glaube ich, hat schon einmal der Mose argumentiert mit Gott. Also Gott, wenn du nicht mitgehst, das war nachdem sie um das goldene Kalb getanzt hatten und da viele schlimme Sachen waren, dass Mose gesagt hat, also Herr, wenn du nicht mitgehst, dann lass es aus sein mit uns. Nur wenn du mitgehst, dann ist es richtig. Und macht dadurch die Vergebung wirklich deutlich, dass ein Mensch sein darf in der Gegenwart Gottes. Liebe Geschwister, das ist das Herrliche, was wir als Menschen ja auch erleben können. Wenn einmal eine Schuld vergeben ist, dann ist sie total weg. Dann darf ein Mensch wieder treten in die Gegenwart Gottes. Was bilden wir uns dann manchmal ein, dass wir vielleicht einem anderen Menschen die Schuld noch anhängen könnten? Wenn Gott ihn in seine Gegenwart lässt, wer sind dann wir? Wenn Menschen nicht vergeben können, ist das eine ganz schlimme Sache. Und dann wird dem Josua gesagt, wenn du, Vers 7, wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Das heißt, wenn du treu zum Wort Gottes stehst, wenn du treu das tust, was ich will, das sagt er jetzt wahrscheinlich auch dem Hohenpriester direkt, dann wirst du Vollmacht bekommen zur Führung meines Volkes. Und noch was ganz Besonderes. Am Schluss von Vers 7 steht, und ich werde dir Zutritt geben unter denen, die hier stehen. Das ist eine ganz gewaltige Sache, dass ein Mensch, ein gewöhnlicher Mensch, Zutritt bekommt zu denen, die hier stehen. Und das ist hier der himmlische Thronsaal. Dass ein Mensch Zutritt hat zu dem Allerhöchsten. Und zwar in Form seiner Gebete. Er darf Umgang haben mit Gott. Liebe Geschwister, auch das darf uns geschehen. Eine herrliche Sache, Umgang mit Gott zu haben. Durch unsere Gebete. Und nun geht dieses Gesicht noch ein bisschen anders weiter, nämlich, dass auf einmal der Sacharja nicht mehr bloß den Josua sieht, praktisch im himmlischen Hofstaat, sondern er sieht ihn jetzt auf einmal mitten unter den Gefährten von Josua. Das sind wahrscheinlich hier die anderen Priester, die anderen, die jetzt Zeugen eines Wunders sind. Und der Ausspruch lautet dann eben die Botschaft, siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen, denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe. Wahrscheinlich ist hier eine Symbolhandlung geschehen, dass da ein Stein hingelegt wird vor Josua und dieser Stein symbolisiert den Messias, der kommen wird. Es sind also drei Bezeichnungen vom Messias hier drin. Erstens der Knecht. Der Messias ist der Knecht des Herrn. Zweitens der Spross, ja, der Zweig. So ähnlich sagt es mal der Jesaja auch. Ja, der Zweig, der da hervorsprossen soll. Hier auch, das wird im Neuen Testament dann erwähnt, die direkte Erfüllung. Und der Stein. Der Stein, auch der Stein des Anstoßes. Aber auch der Stein, auf dem sieben Augen sind. Es könnte erinnern an das Lamm, das auf dem Thron ist, die sieben Augen, die sieben Geister Gottes. Symbolisch. Und was von diesem Spross gesagt wird, jetzt, oder von dem Knecht des Herrn, das ist das Wunderbarste. Und das geht weit über das hinaus, was Josua damals überhaupt verstehen konnte, was er höchstens ein bisschen ahnen konnte, aber was er nicht tun konnte, nämlich, ich will die Schuld dieses Landes entfernen. An einem Tag. Und wenn wir jetzt ein bisschen später leben als damals, können wir schon ahnen, was das für ein Tag ist. Das ist der Tag Golgatha.
An dem Tag wird die Schuld des Landes entfernt. Und jeder, der darauf vertraut, wird gerettet. Dann springt das ein bisschen weiter, dass man dann erst das Nächste sieht, was dann hier für Israel praktisch das tausendjährige Reich bedeutet. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Wir wollen uns noch ein bisschen Zeit nehmen und das zweite Gesicht anschauen. Und jetzt im wahren Sinn des Wortes anschauen. Ich hoffe, einige von euch waren fleißig. Und ich dürfte jetzt mal schnell ein paar Folien einsammeln, dass wir uns das mal angucken, was ihr da so gesehen habt. Denn es bestand ja die Schwierigkeit, wir sollten etwas malen, praktisch was hier steht im Kapitel 4. Also die Botschaft des Propheten, der Prophet hat natürlich was vor sich gesehen. Und der hat das erstmal nicht verstanden. Er hat, das reicht schon erstmal. Zunächst war er so erschöpft nach dieser Folge von Nachtgesichten, dass er richtig in Schlaf kommt. Guckt mal hinein, Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie einen Mann, der aus dem Schlaf geweckt wird. Er war also völlig kaputt durch diese Flut von Eindrücken, die ihm also zuteil geworden ist. Und der Mann sagt ihm, was siehst du? Tja, nun bin ich mal gespannt. Was habt ihr denn gesehen? Von dem, was Zacharja aufgeschrieben hat. Wollen wir uns das mal angucken? Ich habe gehört, ein paar Folien sind da. Hat sich also gewaltige Mühe gegeben. So, schaut euch das an. Also, er hat es wahrscheinlich gesehen, einen Leuchter. Offensichtlich ein Leuchter, vermutlich in sieben Armen geläutet. Das habt ihr einfach automatisch angenommen, alle, glaube ich, hier, was ich gesehen habe. Sieben Lampen. Sieben Lampen, na gut. Also, wir haben im Prinzip alle die Menorah gemalt, also den sieben Armen Leuchter. So, bei dieser Sache ist natürlich noch was Besonderes dran. Es ist nicht einfach ein siebenarmige Leuchter. Die Konstruktion, das würde den Konstrukteuren schon einige Schwierigkeiten bereiten. Wie soll man das machen? Einmal sind zwei Ölbäume da, links und rechts. Wenn man bis zum Ende gelesen hat, dann merkt man das auf jeden Fall. Und diese Ölbäume, ach so, da gibt es noch eine Schale, oben drüber über den Leuchter, eine große Schale. Und von der Schale gehen kleine Röhrchen zu den Lampen hin. Ja, das kann man hier auch gut erkennen. Kleine Röhrchen. Es waren also wenigstens sieben, es könnte sogar sein 49. Jetzt aus dem Bibeltext könnte, das geht nicht so ganz sicher hervor, sieben mal sieben Röhren. Das wäre also zu jeder einzelnen Lampe sieben Röhren. Das könnte nur bedeuten, dass die Versorgung der Lampe auch absolut sicher ist. Ja, dass da also nichts schief gehen kann. Ganz wichtig ist noch, sind doch diese beiden Zweige von den Ölbäumen, Zweige, die hängen so richtig oben drüber und machen deutlich, dass das wurde hier also nicht ganz so dargestellt. Mal sehen, da muss man den anderen ein bisschen sehen. Ja, wir haben so etwas Ähnliches. Hier, also das Prinzip ist schon da, das tropft so, ja. Aber es könnte natürlich auch ausgehen, das Licht hierbei. Das muss noch ein bisschen gesteuert werden. Es fehlen also wirklich die sieben Röhren, die praktisch von dem Hosengefäß, das irgendwo oben drüber ist, hinabfließen zu den Lampen. Und eigentlich noch was. Guck mal, was ist das hier, sage ich. Ja, das ist wenigstens angedeutet. Gleich mit Zeichnung. Währung meine ich. Also einmal den Leuchter, dann die Gießröhren. Dadurch, dass es im Feld höher steht, ist natürlich gesichert, dass also das wirklich auch gesorgt ist, obwohl es da lang geht. Wenn Sie verkommunizieren mit Röhren, ja. So ein Konstrukteur müsste das eigentlich wissen. Also gut. Es wird Ja, das Gold von sich aus ergießen, steht da mal da, deswegen steht da was von Gold da oben. Das meint schon, das war bei anderen wird deutlicher, dass da zwei Büsche, wie so weizenartige Büsche, die beugen sich darüber. Und zwar erstmal, das scheint so eine Art Trichter dann zu sein. Das sieht also, deswegen habe ich was hier noch, das hier eigentlich wären so eine kleinen, müssten kleine Trichter sein, eine Röhren, die das Gold von sich aus ergießen und dann erstmal ins Ölgefäß hinein und dann noch weiter. Das ist also das Bild, was Zacharja gesehen hat. Schön, ihr merkt, so ganz einfach war es nicht. Manchmal vielleicht auch zuerst das vergessen, was da oben rankommen muss und so. Und das alles in eine vernünftige Konstruktion zu kriegen, ist gar nicht so leicht. Ja, das geht da übereinander und so. Darauf kommt es auch nicht an. Auf eine bestimmte Konstruktion. Sondern, ganz schön. Aber halt, nö, ne? Steht noch eins hier?
Also, die Konstruktion soll deutlich machen, und zwar, dass hier etwas geschieht, etwas von alleine geschieht, was sonst der hohe Priester jeden Tag machen musste. Er musste nämlich hingehen mit dem Ölkännchen, also wo das Öl, was verbrannt wurde, drin war, und musste jeden Tag das Öl im Leuchter, im Tempel, erneuern. Jeden Tag musste er das machen. Und die Dochte ein bisschen abkürzen oder irgendwie. Er musste jeden Tag was tun. Und jetzt steht auf einmal da, das geht von ganz allein. Und von daher ist hier das Öl schon ein Bild für den Geist Gottes. Für den Geist Gottes, der etwas bewirkt. Etwas, was ein Mensch von sich aus nicht tun kann. Ein Mensch, der braucht immer wieder neue Nahrung, neue Kraft und er ist entmutigt. Aber der Geist Gottes niemals. Und die Lampe leuchtet immer hell. Jederzeit hell. Und vielleicht ist das hier auch so ein Hinweis auf den Leuchter, der Israel ist. Israel als Licht der Nationen. Was soll das bedeuten? Es geht hier um den anderen Führer des Volkes Israel, den Zerubabel, der nun von der praktischen Seite her verantwortlich war für den Tempelbau. Und wie ihr wisst, es war also sehr ärmlich. Und dass es dabei ärmlich zuging, könnte noch der Vers 10 hier bedeuten. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und vielleicht waren es gerade die Alten, die hier verachtet haben. Was wollt denn ihr schon anfangen? Soll das jemals was werden? Und das waren die Alten, die sich an früher erinnern konnten. Ihr wisst das doch, dass die Alten sich gerne an früher erinnern, oder ist das bei euch nicht so? Also früher, da hatten wir eine Jugend. Und da haben wir was losgemacht. Und früher, da hatten wir noch Reisebrüder. Und früher, da... Ganz abgesehen davon, dass es nicht sehr weise ist, so zu reden, das steht mal in der Bibel, kann das schnell zu einer ganz depressiven Haltung kommen. Dass man selbst entmutigt ist und andere entmutigt, die was Neues anfangen wollen. Deswegen sagt Gott hier, ich steht nicht da, dass es die Alten sind. Ich kann es mir aber denken, von dem, was wir im Buch Esra gelesen haben, wenn ihr euch erinnern könnt, am ersten Abend, dass da die Alten anfingen zu weinen, als die Jungen sich freuten. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle das lernen, auch einen Tag kleiner Dinge nicht zu verachten. Jede Sache fängt auch klein an, auch unter uns. Dass wir im Gegenteil eher Mut machen und die Arbeit am Tempel, die stand vor dem Zerubabel wie ein riesiger Berg. Die paar Männeken, die da zurückgekommen sind. Ich habe nicht nachgeguckt, ich weiß nicht, ob es einer von euch gemacht hat, wie viel Tausende und Abertausende Arbeiter Salomo angestellt hatte für den Tempelbau damals. Ich habe es vergessen, da mal nachzugucken. Ihr könnt es ja mal zu Hause ungefähr machen. Und dann hier, das gesamte Volk bestand bloß aus 50.000 Leuten. Also Männer, Frauen, Kinder, alles zusammengerechnet. Also was das für ein ärmlicher Haufen ist und der Zerubabel konnte verzagt sein. Wie sollen wir das jemals schaffen? Das ist wahnsinnig viel Arbeit.
Und da sagt ihm dieses Bild. Das heißt, es soll natürlich dann der Sacharja dem Zerubabel auch direkt sagen. Er soll ihm das erzählen und dem Volk wahrscheinlich auch erzählen, das, was er hier gesehen hat. Und hier merkt ihr schon, um ihnen Mut zu machen. Gottes Geist macht das. Das kommt von Gott. Ihr müsst nicht selber arbeiten. Es ist Gottes Geist. Dieses berühmte Wort, nicht durch Macht, Vers 6. Und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Und dann, wer bist du denn, großer Berg vor Zerubabel? Du sollst zur Ebene werden, weggehen. Der Berg der Probleme und Not. Und er wird den Schlussstein herausbringen. Das ist jetzt eine Verheißung, die in diesem Moment noch nicht erfüllt war, sondern sich erst so ungefähr 3 Jahre später erfüllt hat, als der Tempel dann fertig war. Nämlich, er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Der Schlussstein, der letzte Stein, der nochmal erwähnt wird in Vers 10. Das ist ein bisschen schwierig mit der Übersetzung hier. Sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis steht bei mir. Man könnte hier auch übersetzen, den Schlussstein herausbringen. Und zwar, das war wohl der letzte Stein eines Gewölbes. Ihr kennt ja alle auch irgendwelche so Türgewölbe zum Beispiel. Und die halten ja erst fest, wenn dann in der Mitte oben der Stein, der so keilförmig reingesetzt wird, wenn der dann ist, dann hält das Gewölbe. Vorher nicht, vorher stürzt es wieder zusammen. Der Schlussstein, der letzte Stein, der alles krönende Abschluss. Er wird den Stein herausbringen und alle werden sich freuen und jubeln. Jetzt ist der Bau fertig. Das wirst du noch erleben, auch wenn ihr jetzt allesamt verzagt seid. Ja, merkt ihr, auch liebe Geschwister, wie wichtig diese Botschaft war des Propheten für das tempelbauende Volk. Und dann geht der Blick natürlich noch ein Stückchen weiter. Diese beiden Ölbäume. Sacharja versteht wieder nicht, was das bedeuten soll. Und er sagt, das sind die beiden Gesalbten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Die beiden Gesalbten in Israel, das waren immer die Könige oder der König und der hohe Priester. Die wurden nämlich gesalbt. Und hier vermutlich zunächst Josua und Zerubabel gemeint, beide Gesalbte. Aber weil wir wissen, unser Herr Jesus ist ja König und Priester in einem, in einer Person, könnte das durchaus ein Bild schon sein auf ihn selbst, unseren Herrn. Und damit ist Israel auch das Licht der Nationen. Die beiden, ja, sie bringen das Licht, sie sorgen dafür, dass es nicht ausgeht. Die beiden Söhne des Öls, das können natürlich jetzt geistlich gesehen keine Menschen sein. Das ist unser Herr Jesus selber, der durch seinen Geist uns zum Beispiel, wie es Paulus mal sagt, Tag für Tag an dem inneren Menschen erneuert. Auch wenn der Äußere verfällt, der Innere wird Tag für Tag erneuert. Das ist ja so ungeheuer wichtig, dass ich innerlich neuen Mut bekomme, jeden Tag die Arbeit anzupacken, die der Herr mir vor die Füße gelegt hat. Das wirkt unser Herr und Gott. Im Letzten ist das hier natürlich ein Hinweis auch, es wird ja auch direkt gesagt, auf die beiden Zeugen, die dann in der Offenbarung noch auftreten werden. Wenn wir nochmal zurückschauen, diese beiden Gesichter, die zentralen Gesichter, also mitten in diesen 8 Nachtgesichten, die also am deutlichsten und schönsten etwas von der Gnade Gottes deutlich machen, erstens, ja, die der hohe Priester erlebt. Es ist ja auch interessant, dass also das so geschildert wird. Überlegt euch das mal, ja, der hohe Priester wird als sündig geschildert und der Führer des Volkes, der Zerubabel, der kriegt den goldenen Leuchter zu sehen. Hätte es nicht eigentlich umgekehrt sein müssen, dass der andere, der Priester, den goldenen Leuchter zu sehen kriegt? Aber Gott macht das offensichtlich anders. Und das soll auch deutlich werden, hier ist niemand ohne Schuld vor Gott. Schuld wird vergeben. Aber nicht nur vergeben, sie wird reichlich vergeben. Und so werden wir beschenkt mit der Fülle Gottes, dass wir mehr haben, dass wir förmlich feiern können. Und das wird nochmal besonders deutlich in dem zweiten Bild von dem Leuchter. Es fließt förmlich über, es rauscht förmlich das Öl hinein. Niemals ist Mangel. Von Gott aus gesehen ist niemals Mangel. Auch wenn wir nach draußen hin leuchten, wenn ich es mal so direkt auf uns anwenden kann. Voraussetzung ist das, das wissen wir natürlich, hier wurden wir schon hingewiesen, in dem Nachtgesicht von dem hohen Priester auf Golgatha. Hier werden wir hingewiesen auf den Heiligen Geist. Jetzt schauen wir uns nochmal ein paar andere Dinge an aus dem zweiten Teil, aus dem letzten Teil letztlich des Propheten Zacharja. Und zwar in Kapitel 11, ein Kapitel, das nicht so leicht auf Anhieb zu verstehen ist, das Bild von dem Hirten. Und es ist damals wahrscheinlich so gewesen, als ob Zacharja in einer gewissen Zeichenhandlung das Ganze vorführen sollte. Und deswegen schauen wir uns das jetzt auch nochmal an, im wahrsten Sinn des Wortes. Die Jugend wird uns das mal vorspielen, wie das ungefähr gewesen sein könnte. Bitteschön. Vielen Dank, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen plastisch jetzt vor Augen gehabt, was damals ungefähr passiert ist. Zacharja soll tatsächlich für die Käufer, die Verkäufer, die dann ja sagen, gepriesen sei der Herr, ich bin nun reich. Das ist ja ein frommer Spruch, ja. Er soll die Schlachtschafe weiden, die Schafe, die also zur Schlachtung bestimmt sind, und soll damit etwas deutlich machen. Etwas deutlich machen für das Volk Israel, so dass die Leute, und man weiß jetzt nicht jetzt vom Text her ganz genau, wer das nun war, ob es die Händler waren, ob es vielleicht auch die Schafe waren. Hier steht einmal im Vers 11 in der Mitte, in der revidierten Elberfelder steht hier: Und es erkannten die Schafhändler, die auf mich achteten, dass es das Herrn Wort war. Es könnte auch sein, wer hier die Anmerkung hat, dass man so übersetzen kann, es erkannten die Elendesten der Schafe. Also irgendwie, jedenfalls Menschen haben erkannt auf einmal, das spielt der Zacharja nicht bloß, sondern das ist das Wort des Herrn. Die Propheten haben das oft gemacht, solch eine zeichenhafte Handlung, um deutlich zu machen, um besonders deutlich zu machen, was Gott will. Und ihr habt es vielleicht auch gemerkt, am eindrücklichsten war ja hier auch, wie der Hirt dann die Stäbe zerbricht, seine Hirtenstäbe, von denen der erste Freundlichkeit heißt, im Vers 7, und der andere Verbindung. Und erst wird der Stab Freundlichkeit zerbrochen, als die Schafe nun auch aus einem unerfindlichen Grund des Hirten überdrüssig werden. Zunächst hat der Hirt andere Hirten vertilgen müssen. Wer diese Hirten waren, weiß keiner der Ausleger zu sagen. Das heißt, habe gelesen, ungefähr 40 verschiedene Auslegungen dafür, weil das vermutlich irgendwelche geschichtlichen Persönlichkeiten waren. Aber innerhalb von 30 Tagen hat er die also vertilgt. Das war also ganz kurz hintereinander. Im Spiel kann man das also ganz gut machen, wie ihr gesehen habt. Jedenfalls, danach wird das Volk, also die Schafe, werden des Hirten überdrüssig. Sie wollen ihn nicht mehr haben, also so überdrüssig, ich habe es extra nochmal nachgelesen, Vers 8, und meine Seele wurde ungeduldig über sie und auch ihre Seele wurde meiner überdrüssig. Das Wort meint hier den stärksten Widerwillen bis hin zum Erbrechen. Widerwillig. Ja, so haben die Schafe auf den Hirten reagiert. Auf den guten Hirten, der sie versorgt hat. Der sie nicht einfach geschlachtet und gegessen hat. Der sie geweidet hat in dem richtigen guten Sinn. Und dann geht der Hirte, wie wir es gesehen haben, zu den Händlern und fordert den Lohn. Gib mir den Lohn, wenn nicht, lass es bleiben. Und sie geben ihm 30 Silberstücke. Ein so verächtlicher Lohn. Das war der Wert eines toten Sklaven. Eines von einem Ochsen aufgespießten Sklaven, nachzulesen. Irgendwo bei Mose jedenfalls. Da war das vorgeschrieben, ja, wenn ein Sklave getötet wurde durch einen Ochsen, dann musste der Besitzer dem der Sklave gehörte, 30 Silberstücke bezahlen. Und das war so ein erbärmlicher Wert. Ich fand es also sehr gut, dass ihr das so dargestellt habt, dass also ein Schaf mehr gekostet hat, als dann die Arbeit für den Hirten. Ein so verächtlicher Lohn, der schlimmer war als keiner. Der schlimmer war als keiner. Und sie merkten, es ist das Wort des Herrn. Danach wird der zweite Stab zerbrochen, der Stab Verbindung. Wie hat sich das erfüllt? Es ist hier eine ganz starke Weissagung auf das, was geschehen würde beim Kommen des Herrn Jesus zu seinem Volk Israel. Und zwar bei seinem ersten Kommen zu seinem Volk. Dass er sein Volk weiden wollte. Dass er sich viel Mühe gegeben hat mit denen, die wie Schlachtschafe sind. Wo die anderen sich alle dran bereichern. Die Römer und Herodes und wer weiß was alle, ihr Schindluder treiben mit diesem armen kleinen Volk. Zu dem ist sein Herr gekommen. Er kam in das Seinige. Und wir wissen es, wie es weitergeht im Johannesevangelium. Die Seinigen nahmen ihn nicht an. Sie lehnten ihn ab. Auch sie wollten ihn nicht mehr haben. Der Herr hat dafür gesorgt, dass die Zeit reif war für sein Kommen. Das hat er vorher schon gemacht. Ob das vielleicht mit den Hirten zusammenhängt, die vertilgt worden sind? Wenn man die Geschichte sich anschaut, und zwar die Geschichte zwischen den beiden Testamenten, zwischen Alten und Neuen Testament, was da alles passiert ist und was Gott vorbereitet hat, meinthalben auch durch Alexander den Großen, der ein riesiges Gebiet erobert hat, überall die griechische Sprache eingeführt hatte, dass die Leute sich einander verstanden. Auch in Israel verstand man Griechisch. Dann später diese Zeit der vielen Querelen unter den Nachfolgern Alexanders, bis dann schließlich die Römer kamen, die wieder erstmal das Land erobert hatten und dann aber doch von Gott gebraucht worden sind in der Weise, dass sie das gesamte Gebiet um das Mittelmeer herum erobert hatten. Es gab keine Grenzen mehr. Und wir wissen das ja als Deutsche auch allzu gut, was eine Grenze bedeutet. Wenn die fest ist, wie schwer man da durchkommt. Grenzen wären ein ganz gewaltiges Hindernis gewesen damals für die Verbreitung des Evangeliums. Die Grenzen waren weg. Gott hat dafür gesorgt. Auch durch die Römer. Und nun kommt der Herr und bringt die Botschaft. Und die Seinen nehmen ihn nicht an. Sie stoßen ihn weg. Sie sagen, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und ähnliche Dinge, die sie da deutlich gemacht haben. Dann zerbricht der Herr den Stab Freundlichkeit und er verwirft sein Volk. Es kommt die Drohung, die lange, lange vorher schon auch von anderen Propheten verkündigt worden war, kommt zur Ausführung, dass sie zerstreut würden unter alle Völker. Das ist dann passiert. Es fing damit an, dass Titus, der römische Feldherr, nach einem Aufstand der Juden die Stadt, also erstmal nach Jerusalem zog, nach Israel zog, Jerusalem belagerte, lange Zeit belagerte. Der Stab Freundlichkeit war weggenommen von dem Volk, als das Volk seinen Messias verworfen hat. 40 Jahre später war es aus mit Israel. Damals. Und dann haben sie ihm den Lohn gegeben. Das, was er ihnen wert war. Den hohen Priestern, denen, die verantwortlich waren für das geistliche Wohl des Volkes, denen war der Messias 30 Silberstücke wert. Schlimmer als überhaupt kein Lohn. Den Judas dann tatsächlich so im wörtlichen Sinn in den Tempel warf, ihnen zu Füßen warf. Und der dann verwendet wurde, um den Töpferacker zu kaufen, so hat sich dieses Wort hier erfüllt. Und dann zerbricht der Hirt, der gute Hirt, auch noch den zweiten Stab. Den zweiten Stab Verbindung. Das heißt, die Bruderschaft in Israel wird aufgelöst. Das hat sich in so schrecklicher Weise erfüllt, gerade bei der Belagerung Jerusalems, dass man es kaum beschreiben kann. Es gibt Bücher darüber zu kaufen. Ihr könntet das ruhig mal lesen, zum Beispiel von Josephus, einem Mann, der damals lebte, die Geschichte des jüdischen Krieges. Er hat es damals aufgeschrieben, er hat es überlebt. Die Belagerung Jerusalems. Und er schildert furchtbare Dinge, die da in der Stadt passiert sind. Zunächst, das muss man sich mal vorstellen, die Stadt war belagert von einem starken, sehr starken feindlichen Heer. Es wurden damals Menschen gekreuzigt in Massen, bis man kein Holz mehr fand in der näheren Umgebung, bis kein Baum mehr stand. Alle Bäume wurden zu Kreuzen gemacht und alle Überläufer wurden gekreuzigt. Und sie hingen dran, sie wurden nicht nachts herabgenommen. Das Land stank von dem verwesenden Leichnam dieser Menschen. Und in der Stadt, wisst ihr, was da passiert ist? Da kämpften 4 jüdische Parteien gegeneinander. 4 verschiedene jüdische Parteien kämpften gegeneinander. Die Stadt Jerusalem hätte jahrelang dem römischen Feind standhalten können. Die hätten die vielleicht niemals eingenommen. Was haben die Juden gemacht? Die haben sogar sich gegenseitig die Kornspeicher angezündet. Eine solche Idiotie muss man sich mal vorstellen. 4 verschiedene Parteien kämpften in der Stadt gegeneinander, sodass der Hunger extrem groß wurde, so schlimm groß wurde, wie wir es vorhin gehört haben, dass es sogar zu echtem Kannibalismus kam in der Stadt. Die Menschen haben sich gegenseitig aufgegessen. So entsetzlich ist der Hunger geworden. Hier hat sich genau das erfüllt, was hier schon Sacharja gesehen hat. Auch dieses im Vers 9, was stirbt, mag sterben, was verkommt, mag verkommen, und die übrig bleiben sollen einer des anderen Fleisch fressen. In so entsetzlicher Weise hat sich das erfüllt. Weil sie den guten Hirten abgelehnt haben. Das ist etwas so Schlimmes, wenn man weiß um den guten Hirten, wenn man weiß um seine Liebe und sie auch spürt, ihn dennoch abzulehnen. Das kann ja auch unter uns vorkommen. Wenn Menschen immer wieder hören von diesem guten Hirten und ihn nicht wirklich für sich annehmen. Von dem Dienst des Hirten wird noch ein paar Mal geredet, hier bei Sacharja. Ich will es mal nur noch ganz kurz andeuten. Wenn ihr euch erinnert, das hängt zusammen mit dieser Struktur, die ich euch gestern gezeigt habe, wo der gleiche Gedanke also mehrmals vorkommt. Ich kann jetzt nicht alles machen, weil die Zeit gleich vorbei ist. Nur so viel aus Kapitel 12. Da kommt dann auch etwas zum Ausdruck von der Verheißung. Von der Verheißung, die auch mit diesem Hirten zusammenhängt, mit dem, den sie verworfen haben. Sacharja 12, Abvers 10. Da steht, aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Es wird sich noch einmal ganz stark erfüllen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen und die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Das heißt, das bezieht sich ja immer zuerst auf Israel. Das müssen wir ja bedenken. Und das bedeutet, wenn die Israeliten das endlich geschlossen begreifen, dass er der ist, den sie durchbohrt haben, durch die Hände von Römern an das Kreuz haben nageln lassen, wenn der ist ihr Herr. Einige aus Israel haben es vorher schon begriffen, dieser kleine Überrest. Das waren die paar Leute, na gut, das waren nicht so sehr wenig, das waren ein paar tausend gleich, die zu Pfingsten dastanden, staunten über dieses merkwürdige Phänomen mit den Zungen, mit den Feuerzungen, die da herabkamen und die dann, als Petrus zu ihnen predigte, derartig erschrocken waren, bestürzt waren und begriffen haben, wir, die haben das damals schon begriffen, praktisch den durchbohrten, wir haben das Schlimmste getan, was nur ein Mensch tun kann. Wir haben jahrelang, ja jahrhundertelang als Volk gewartet auf den Messias. Und als er kam, haben wir ihn verworfen und durchbohrt. Und deswegen sagen sie so voller Entsetzen, was sollen wir denn tun, ihr Brüder? Und da sagt ihnen Petrus, dass sie Buße tun sollen, sich taufen lassen sollen. Ihnen werden dann die Sünden vergeben und sie werden den Heiligen Geist empfangen. Der durchbohrte. Liebe Geschwister, wenn das einem Menschen aufgeht, das gilt ja nicht in dieser Hinsicht nicht nur für Israel, das gilt letztlich auch für uns, wenn ich auf einmal begreife, der da am Kreuz gestorben ist, der ist gestorben wegen meiner Sünden. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, wie geht's weiter, die haben dir erreget das Elend, das dich schläget und all das große Marterheer. Genau das. Wenn ein Mensch das begreift, wenn er den Durchbohrten sieht, dann wird er niederfallen und kann nur sagen, Herr, vergib. Und dann geschieht eben das, dass sie ihn annehmen. Und noch ein letztes Wort aus Kapitel 13, Vers 7. Und wieder haben wir diese Zweiteilung. Und wieder geht es um den Hirten. Das ist das letzte Stück. Das erste haben wir weggelassen. Es sind vier Stücke vom Hirten in dem zweiten Teil des Propheten Sacharja. Hier steht, wache auf, Schwert gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr, der Heerscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Und von diesem Rest, der dann übrig bleibt, wird dann am Schluss vom Vers 9 gesagt, das wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten und werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass sich auch das erfüllt hat im Zusammenhang mit Golgatha, als die Jünger flohen und ihren Herrn im Stich ließen. Schwert gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist. Das ist hier ein Wort Gottes. Gott sagt, das Schwert gegen meinen Hirten. Und er bezeichnet den Hirten als seinen Gefährten, als Gefährte Gottes. Das kann nur unser Herr Jesus sein. Er wird geschlagen und er musste geschlagen werden. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und die Kleinen, die wenigen, die doch auf ihn gehört haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist eine so wunderbare Sache, liebe Geschwister, ein solches Vorrecht, dass wir nun solch einen Hirten haben, der sich in Güte uns zuwendet, der uns liebt und uns versorgt. Wie schön ist es, dass wir ihn haben und ihm folgen dürfen. Dafür können wir nie genug danken.